Entscheidet nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Jonas, wir haben schon lange keine normale Folge mehr aufgenommen, ist mir vorhin aufgefallen.
Ganz ungewohnt.
Ja, also ja, ganz so richtig stinknormal, so richtig ganz banal normal wird es jetzt heute.
Ja, aber ist schon ein bisschen komisch tatsächlich. Bisschen aufgeregt. Aufgeregter als sonst.
Ja. Vielleicht genauso aufgeregt wie Tim Bredaric, der jetzt seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Und ja, es ist der Sohn von.
Ja.
Und weißt du auch, wo Tim Bredaric hingewechselt ist?
Ja, der Klassiker ist ja immer so, dass man so spielt, wo auch der Vater oder so gespielt hat. Würde ich mal tippen, weiß nicht, in Leverkusen?
Nee, zu KF Vlasnia Shkodër in Albanien. Oh.
Okay, wäre mein zweiter Tipp gewesen.
Ja, aber den Trainer, den kennst du sicherlich.
Ja.
Das ist nämlich Thomas Bredaric.
Ja, klar.
Hat er war sich mir tatsächlich auch neu.
Hat er sich in einen Vertrag schreiben lassen? Wenn ich zu euch komme, dann müsste er meinen Sohn auch mit verpflichten.
Genau, und hat dann in der Pressekonferenz gesagt, Bredaric spielt immer.
Ja, klar.
Ich wollte gleich am Anfang mit dir ein kleines Live-Experiment machen. Und zwar, also wir haben es ja, oder ich habe es ja auch gepostet auf den sozialen Medien, aber schon eine Weile her. Ich bin, also du kennst ja auch diese YouTube- oder Wikipedia-Schleife, dass man da so vom einen ins andere kommt, vom Hundertsten ins Tausendste, klickt man da noch hin und dass man da so richtig in so einen Strudel kommt.
Ja, klar. Und immer meine Sonntagsbeschäftigung.
Ja, genau, so gern auch, wenn man samstagabends unterwegs war oder länger wach und dass man dann sonntags da geht man gerne mal in diese Schleife. Mir ist es jetzt neulich so gegangen, ich bin in die LinkedIn-Schleife gekommen und bin da natürlich jetzt auch mit Stefan Effenberg und Benjamin Huckel befreundet.
Klar.
Die Antwort von Peter Neururer steht noch aus, aber ich weiß, wie ich da reingeraten bin, das erzähle ich aber gleich noch. Und das ist tatsächlich wirklich so ein wilder Ritt. Also immer, wenn man dann auf ein Profil geht, dann werden einem so weitere vorgeschlagen. Und da bin ich dann wirklich, das war herrlich. Da kommst du wirklich von einem anderen.
Ja, also Peter Neururer antwortet dir nur, also der nimmt dann nur Anfragen an, wenn du ihm einen Job anbieten kannst.
Ja, und ich habe natürlich auf meinem Profilbild kein Cayenne. Deswegen ist es wahrscheinlich auch schon mal so ein Ausschlusskriterium für ihn. Jedenfalls, wie kam ich da rein? Also das war echt vor ein paar Wochen, habe ich mal wieder, was eigentlich ja deine Aufgabe ist, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten, und nach Pele Wollitz gegoogelt. Wollte natürlich wissen, was macht er und wie geht's ihm denn? Und in irgendeinem Artikel wurde dann seine Frau erwähnt. Die heißt nämlich Marie Jo.
Gut, das weiß man. Als geneigter Wollitzianer weiß man das, klar.
Ich muss zugeben, ich wusste es nicht. War neu für mich, aber gerade deshalb bin ich dran geblieben. Und dann habe ich gedacht, ich will wissen, also ich musste ein Gesicht zu der Frau haben, die das mit Pele Wollitz aushält. Und wohl schon sehr, sehr lange. Und da brauchte ich ein Gesicht dazu. Ich musste wissen, wer das ist. Und habe dann gegoogelt Marie Jo Wollitz. Und da kam eben ein LinkedIn-Profil von ihr. Und die Vorschläge unter diesem Profil, also ich natürlich drauf, und die Vorschläge unter diesem Profil waren unter anderem Philipp Lahm, Richard Golz, Dennis Aogo und eben Stefan Effenberg.
Ja, was man halt so bekommt, wenn man mit Pele Wollitz befreundet ist, beziehungsweise
so ist
mit seiner
es.
Frau.
So ist es. Und jetzt würde ich gerne mit dir ein Live-Experiment machen. Und zwar, du darfst jetzt einen von den, gerade von den vier genannten, suchst du dir jetzt aus, und wir machen mal so ein kleines LinkedIn-Profil-Hopping. Ich lese dir dann immer die Highlights vor und du sagst dann, wählst dann wieder eine Person aus und da gehen wir dann weiter.
Mhm, okay.
Also, Lahm, Golz, Aogo oder Effenberg, wo soll man anfangen?
Richard Golz.
Gehen wir mal Richard Golz. Ist übrigens Business Unit Manager bei der Hager Unternehmensberatung.
Natürlich.
Mehr als 500 Kontakte, ich bin keiner davon, aber wir haben drei gemeinsame Kontakte, nämlich Stefan Effenberg, Benny Hugel und noch einen, den ich jetzt nicht kenne, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, warum das mein Kontakt ist. Naja, so, ebenfalls angesehen, Vahid Hashemian, Leon Goretzka, Thomas Müller.
Ja, gut, Walter Schem, ja klar, der Helikopter.
Machen wir drauf, oder?
Ja, klar.
Machen wir drauf. Dann Walter Schem, ja, ist übrigens Trainer, based in Hamburg. Dann kommen wir zu Rashid Asusi, Michael Pfannkuch, mit Dortmund Trainer steht da, und Dirk Dufner.
Da würde mich interessieren, was Dirk Dufner macht.
Da steht dran, Sportdirektor. Wird mir vorgeschlagen, Jochen Kienz, Matze Schober. Ja, das sind die zwei bekanntesten jetzt hier.
Ja, Matze Schober dann.
Oh, und Mario Götze unten noch, aber das ist fast zu langweilig wahrscheinlich. Ja, Sergio Pinto auch noch.
Nee, was Götze macht, wissen wir ja. Nee, Matze Schober dann.
Head of Youth bei Schalke 04. Mhm. Dann haben wir Sebastian Kehl, Oliver Kahn, Leon Goretzka, Thomas Hitzlsperger.
Oh, das ist ja jetzt schon, das ist ja eine Sackgasse dann, ne?
Das ist eine Sackgasse, aber vielleicht, ja, vielleicht.
Ja gut, da ist Sebastian Kehl natürlich.
Wahrscheinlich am ehesten, oder? Da kommt am ehesten noch was Geiles bei rum. Okay, Joko Winterscheid, Wladimir Klitschko, Philipp Lahm, Thomas Hitzlsperger, Benjamin Hoeneß, Uli Hoeneß, wobei ich bezweifle, dass er das ist, wieder Thomas Müller.
Hm. Ja gut, dann Thomas Müller, der ist ja auch immer relativ witzig unterwegs, da könnte vielleicht auch was hinkommen.
Ah, okay, jetzt wird es natürlich dünner, jetzt kommen wir wirklich, jetzt sind wir zu weit oben. Jetzt sind wir dann hier bei Jens Spahn, wieder Philipp Lahm, logisch, Klitschko nochmal und irgendeinen Model.
Ja, wobei mich da auch schon interessieren würde, wen Jens Spahn in der Sportbubble hat.
Jens Spahn, wo ist er jetzt? Ja, Bundesminister für Gesundheit. Okay, da verliert sich, da wird einfach gar nichts mehr vorgeschlagen.
Ja.
Ja, aber ist das schön. Also wie gesagt, da kann man wirklich, da kann man ganze Morgen, kann man da verbringen. Und ich gehe jetzt noch, oh, stopp. Ich habe natürlich vorhin bei Richie Golds habe ich unterschlagen, Stefan Schnurr.
Ja, okay, gut, den hätte ich natürlich gewählt.
Komm, den nehmen wir noch mit. Ja. Stefan Schnurr nehmen wir noch mit. Da haben wir Sasenesi, Fabian Ernst und wieder Richard Golds.
Ja, da würde mich natürlich interessieren, was Sasenesi, der alte Dortmunder, macht.
Der ist Sportagent bei der FSB Spielerberatung GmbH.
Also der Klassiker.
Also der Klassiker, und da ist dann aber auch nichts mehr dabei, das man kennt. Ich gehe mal, noch zu Fabian Ernst, vielleicht haben wir da noch ein Highlight drin. Simon Rolfes, Claudemir Barreto Kakao, Mario Götze und Christian Nerlinger.
Ja, Nerlinger ist, glaube ich, jetzt auch Spielerberater, ne?
Inhaber bei CN Sports, wahrscheinlich Christian Nerlinger Sports. So, den Rolfes nehme ich noch mit. Und dann, oh, da haben wir dann wieder Matze Schober, Lutz Pfannenstiel. Und das war's dann. Ja. Und gemeinsamer Kontakt Benny Hugel.
Klar, Benny Hugel ist mit allen vernetzt.
Benny Hugel ist wirklich mit allen vernetzt, sogar mit mir.
Ja.
Und das macht ihn auch natürlich sehr sympathisch. Ja, also das ist auf jeden Fall, so habe ich auch viele, viele Morgen in letzter Zeit verbracht. Das, hat mir sehr viel Freude bereitet.
Hast du da dann so ein Tagesziel, also mindestens 50 neue Profile durchzuklicken oder so?
Ich habe tatsächlich am Anfang mal überlegt, ob ich jetzt hier so wirklich die Leute sammeln will. Habe dann aber schon auch aussortiert. Bei Jens Nowotny habe ich lange überlegt, wollte es mir aber nicht kaputt machen. Gedacht, da ich will noch erst erfolgreicher sein, bis ich mit Jens Nowotny dann auch befreundet bin. Wobei, ja. Hast du das schon mal mitbekommen? Es gibt, das wurde mir irgendwo mal als Werbung ausgespielt. Es gibt jetzt immer mehr so Apps, wo man sich so persönliche Grußbotschaften von mehr oder weniger Prominenten kaufen kann. Hast du das schon mal gesehen?
Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich irgendwo im Zusammenhang mit dem ganzen Mist, den der Wendler postet, bevor der angefangen hat, jetzt so ein richtiger Spinner zu werden. Da konnte man irgendwie von dem eine Grußbotschaft für unfassbar viel Geld, ich glaube irgendwie für 150 Euro oder so, hat der dir dann so eine Grußbotschaft, die du als zum Beispiel Mailbox-Ansage oder so
supportest. Okay. Ja, genau. Und da gibt es jetzt irgendwie was relativ Neues. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, jetzt Moment, das suche ich aber auch noch schnell. Und da gab es unter anderem Jens Nowotny, wo ich gedacht habe, das würde ich dir eigentlich gern zum Geburtstag schenken. Ich suche jetzt mal Jens Nowotny Grußbotschaft. Hier, Chetico. Chetico. Nein, auch nicht. Da gibt es dann zum Beispiel Daniele Negroni. Na, also, ist doch gar nicht, ist doch gelogen hier. Da ist doch gar kein, da ist doch gar kein Nowotny dabei. Ich habe das Falsche geklickt. Da werben sie mit Nowotny, so Clickbait mit Nowotny.
Ja, klar. Weil der Name zieht halt.
Ah, ich hatte mir das damals angeguckt, weil es. Ah, hier, WeWave, das ist es. WeWave, also Nowotny, 40 Euro. Ja. 40 gut. Euro für einen privaten Gebrauch.
Das ist okay.
Das ist okay, oder? Also, ja. Kannst du nichts sagen. Und da gibt es dann nämlich auch immer so Beispielvideos und die sind natürlich sensationell. Mach da mal im Auto und alles. Da kannst du dir noch viel mehr. Jetzt, warte mal, wer gibt's bei Sport? Gibt's noch Urs Meier? Hansi Müller, Timo Hildebrand, Reinhold Jabo, Uli Borowka und dann wird Richie Golds auch.
Ja, aber Reinhold Jabo verdient man in Bielefeld so schlecht, dass er das nur in der aktuellen laufenden Karriere machen muss.
Du, ich sag mal so, Reinhold Jabo verlangt 10 Euro mehr als Jens Nowotny.
Ja, weil er noch aktiv ist eben, ne?
Wahrscheinlich. Da gibt's einen Bonus oben drauf. Richie Golds aber 100 Euro.
Ja, okay, ja gut, das ist aber verständlich,
klar. Urs Meier auch, ist auch verständlich.
Gut, der war ja im ZDF, auf der Bodenseebühne, da kann man das machen.
Wer jetzt?
Urs
Meier. Ah, richtig. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Hildebrand kriegst du für 49 Euro. Ja, also ist wirklich toll. In den USA gibt es tatsächlich, da geht es wirklich bis 4, 6, 800 Euro. Da hast du aber wirklich auch richtig Bekannte, also hier so Brett Favre oder so Footballspieler oder... Solche Allstars, da sind tatsächlich ein paar dabei. Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man das recht inflationär macht, ist, glaube ich, ein gutes Zubrot. Also wenn du jetzt irgendwie für jede Botschaft 200, 300 Dollar kriegst und am Tag da 3, 4 unmotiviert da in dein Handy laberst.
Warum machen wir das nicht? Können wir uns dann nicht auch irgendwie bei der Seite anmelden?
Boah, also ja. Und wir können es ja mal, wir können es jetzt mal hier on air anbieten, falls jemand das möchte. Wir würden die ersten zwei würden wir gratis machen.
Ja, die ersten beiden gibt es umsonst.
Also jetzt für alle insgesamt die ersten zwei. Nicht die ersten zwei pro Nase.
Ja. Und danach wird es der Richie Golds Tarif.
Ja, also auf jeden Fall teurer als Nowotny.
Ja, klar.
Ja. Dann haben wir da noch einen schönen Bogen geschlossen. Du hast auch was dabei?
Ja, im Nachgang zu unserer letzten regulären Sendung vor Weihnachten, zu unserer Silvesterausgabe, hast du ja die Karriereenden des Jahres 2020 so ein bisschen beleuchtet, die größten. Und ich wurde von unserem treuen Hörer Dennis darauf hingewiesen, dass du eigentlich das größte Karriereende des Jahres unter den Tisch hast fallen lassen. Und das würde ich jetzt hier nachholen, weil der Vorbereiter des WM-Siegtors 2014, André Schürrle, auch seine Karriere beendet hat.
Hab ich ihn nicht erwähnt?
Nee.
Ah, das tut mir leid. Danke für die Korrektur. Mit Asche auf mein Haupt nehme ich natürlich zur Kenntnis. Ja, sehe es als falsch an, aber...
natürlich, aber müssen wir auch sagen Schü?
Schü, Schü, oh Gott. Schü. Hat, oh ne. Ja, Entschuldigung, auch Schü an dich, an sie. Vielleicht kann, wenn ich jetzt, komm, dann mache ich jetzt Jens Nowotny doch eine Freundschaftsanfrage auf LinkedIn und dann kann ich da vielleicht vermitteln, dass er auch auf diese Plattform darf, also der Schü.
Ja, das wäre, glaube ich, das Mindeste, was du tun könntest.
So als kleines, als kleine Wiedergutmachung.
Ja.
Ja, ich habe auch noch was vorbereitet, verbunden mit dem kleinen Quiz. Bist du bereit?
Immer.
Und das verbindet zwei Leidenschaften von dir und deswegen erwarte ich auch volle, vollen Einsatz vor allem. Und zwar mischt das Ganze Politik mit Sport. Und geneigte Zuhörer wissen ja, dass wir beide uns ja auch bei unserem Politikstudium kennengelernt haben. Was, nö?
Ja, da kann man immer nur schlecht aussehen.
Ah ja. Oh, nee, ich glaube, das ist für dich jetzt, der Politikteil ist für dich eine relativ leichte Übung, glaube ich. So, und zwar habe ich mal errechnet, welche Mannschaften denn in verschiedenen Kanzlerperioden oder Kanzlerinnenperioden dann ja auch die erfolgreichsten waren. Mhm. Und zwar, der Verrechnungsschlüssel ist relativ einfach, wer in den jeweiligen Saisons, wo ein bestimmter Kanzler oder eine Kanzlerin regiert hat, Meister geworden ist in einer Saison, kriegt 4 Punkte, in der gleichen Saison Vizemeister 3 Punkte, Dritter 2 Punkte, Vierter 1 Punkt und so weiter. Und das eben addiert auf die Kanzlerjahre des jeweiligen Kanzlers oder der jeweiligen Kanzlerin. Soweit klar?
Ja.
So. Und du musst natürlich dann immer sagen, wie der Kanzler oder die Kanzlerin hieß, wenn du sogar weißt, von wann bis wann der oder die regiert hat und dann eben die beiden erfolgreichsten Teams.
Mhm.
So, dann fangen wir mal an ab der ersten Bundesliga-Saison.
Mhm.
Die war ja
1900.
Na, ist gut.
In den 60ern. Boah, weiß ich nicht. Wann hat man in 50
Jahren?
Jetzt noch nicht sagen. Ja, 66?
63, 64 war die erste
63,
Saison.
64, ja, okay.
Kanzler?
63, 64 war das noch Konrad Adenauer?
Ludwig Erhard. Er hat 63 bis 66.
Mhm.
Und in dieser Periode, welche beiden Vereine waren die erfolgreichsten?
In der Periode.
63 bis 66.
Mhm. Köln?
Richtig. Erfolgreichste. Stark.
Und 1860?
Dortmund. Okay. Köln erfolgreichste, Dortmund zweiterfolgreichste. Kanzler von 66 bis 69?
Kiesinger?
Richtig. Erfolgreichste beiden Mannschaften in dieser Zeit?
Jetzt vielleicht 1860?
Richtig. Erfolgreichste?
Vielleicht auch nochmal Köln?
Bayern. Aber 1860 erfolgreicher als Bayern unter Kiesinger.
Ja.
Kanzler 69 bis 74.
Brandt.
Erfolgreichste beiden Mannschaften.
Gladbach und Bayern.
Wer war erfolgreicher?
Bayern.
Richtig. Bayern erfolgreicher als Gladbach. Nächster Kanzler, 74 bis 82.
Schmidt.
Erfolgreichste beiden Mannschaften.
Auch wieder Gladbach und Bayern. Und
falsch.
Bayern.
Gladbach ist richtig, ist die erfolgreichste, aber nach dem Schlüssel punktgleich mit einer anderen Mannschaft, die hat aber weniger Meistertitel, deswegen nur Platz 2.
Aber nicht Bayern.
Mm-mm. Deswegen fand ich das Ganze so spannend.
Mm. Dann, keine Ahnung.
HSV.
Ah ja, gut, okay, Ende der 70er, Anfang der 80er, ne?
Hier so mit Magath und so.
Ja, klar.
Genau. Waren das die beiden erfolgreichsten Vereine. Dann nächster Kanzler, 82 bis 98.
Helmut Kohl.
Erfolgreichste beiden Mannschaften.
Boah, das ist jetzt echt schwierig. Das ist ein langer Zeitraum. Bayern und Dortmund.
Bayern ist richtig, Dortmund nicht.
Wer hat denn dann noch geholt? Boah. Ja, vielleicht dann auch nochmal Hamburg.
Bremen.
Ja, wäre mein nächster Tipp gewesen tatsächlich, ja.
Kanzler 98 bis 2005.
Gerhard.
Erfolgreichste beiden Mannschaften.
98 bis 2005, gut, Bayern. Tja. Ich probiere es nochmal, Bayern und Dortmund.
Richtig. Und 2005 bis 2020, Kanzlerin.
Ja, Angie.
Erfolgreichste beiden Mannschaften.
Ja, auch Bayern und Dortmund würde ich
tippen. Richtig. Und da ist die Überraschung, wer ist die dritterfolgreichste Mannschaft?
Wolfsburg?
Schalke.
Krass.
Hätte ich auch nicht gedacht, weil die ja auch einfach keinen Meistertitel haben. Mhm. Aber ja, sogar noch recht deutlich dann vor dem Drittplatzierten.
Deswegen hätte ich jetzt Wolfsburg getippt, weil die ja einmal Meister und einmal Pokalsieger geworden sind.
Ne? Gut, Pokalsieger fließt ja nicht mit ein.
Ja, aber ja auch so.
Immer ja, die waren auch nochmal Zweiter, glaube ich. Ja, aber nee, ich fand es tatsächlich ganz spannend, weil also dass in den letzten zumindest zwei Perioden Bayern immer vorne ist, das ist jetzt nicht überraschend. Aber auch davor, gerade so mit am Anfang Köln, Dortmund, 60, HSV dann auch mal, ist eigentlich ganz lustig, weil diese Perioden natürlich völlig random einteilen.
Ja, ja, genau, deswegen, ich war mir bei 60 nicht sicher.
Die haben doch auch war das nicht gegen West Ham oder so in einem Finale mal?
Nee, das war Dortmund im Dortmund im Pokal der Pokalsieger. 66, als die das gewonnen haben, das erste deutsche Mannschaft im Europapokal. Aber bei 60 wusste ich, dass die halt irgendwie 66 oder so Meister waren. Und in welche Periode das jetzt reinzieht.
Genau, 66, also die waren 65 Vierter, 66 Erster und 67 Zweiter. Also tatsächlich gut. Ja, das dazu. Mal gespannt, wer dann... Gut, bei Bayern wird sie jetzt, so viel brauchen wir, glaube ich, nicht in die Glaskugel schauen, da wird sich jetzt unter Merkel jetzt nicht mehr viel ändern.
Ja, das kommt drauf an, wie lange sie jetzt noch im Flughafen festsitzen und so. Ne?
Ja, und ja vielleicht auch, wie lange Merkel dann noch. Aber der Vorsprung ist jetzt schon relativ groß. Ja, das nur als kleines Quiz, aber es ist gut geschlagen, gerade mit den Kanzlern. Ich habe dir dann jetzt die Perioden dann vorweggenommen. Ich hoffe, das war ja, okay
das,
und du...
Hätte ich schon gern selber gemacht.
Ja, tut mir leid. Ja, aber es war machbar. Also politisch gesehen war es machbar.
Politisch gesehen war es machbar, ja.
Weil irgendwo, für irgendwas muss das Studium auch gut sein.
Eben.
Du hast auch noch was vorbereitet?
Ja, ich soll dir nur kurz einen Gruß bestellen. der Freund der Familie, Christian Streich, hat mich natürlich vorhin nach dem Spiel angerufen. Ja. Und hat sich entschuldigt fürs Ergebnis und hat gutes Gelingen gewünscht für heute Abend. Und wollte ich dir nur ausrichten.
Ja, danke. Ist doch gut. Kumpel von mir der ist jetzt mit Fußball so semi-bewandert. Der ist jetzt, hat mich vorgestern gefragt, sag mal, dieser Christian Streich wie wird er so gesehen? Ist der irgendwie so kultig? Oder weil er hätte so ein Video gesehen von der Pressekonferenz, das sei ja echt ganz lustig auch gewesen. Dann so, schon, also gut und auch hier moralisch natürlich Instanz und irgendwie war es anscheinend Video, Pressekonferenz und irgendein Journalist fragt Christian Streich, jetzt muss ich gucken, ob ich es zusammenkriege, er fragt, er hat irgendeinen englischen Begriff verwendet und Streich kam gar nicht drauf klar und sagte, da packe sie jetzt aber aus für Begriffe. Also ich fand einfach, wir haben guter Ball gespielt, wir haben gut gearbeitet, also gut geworkt, wenn es so wolle.
Ja, klar. War aber nicht auf Clubhouse, war tatsächlich eine
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Sollen wir das auch noch thematisieren? Ich glaube, das hat noch niemand thematisiert. Nee, ich würde es gerne rauslassen.
Nee, ich auch.
Außer wenn Jens Nowotny auf Clubhouse ist.
Dann bitte ich um eine Einladung,
lieber Jens. Jens, schick uns einen Invite.
Herr Nowotny.
Herr Nowotny. Auf Clubhouse wahrscheinlich Herr Nowotny. Ja. Er kann auch wahrscheinlich erzählen, so Geschichten, so Kriegsgeschichten von Fußball. Er sagt, naja, ach so, das konnten jetzt alle hören. Ich dachte, wir wären jetzt auch irgendwie unter uns.
Er erzählt jeder einzelne seiner unberechtigten roten Karten, die er gekriegt hat.
Gut, ich meine, da ist, wir sind gleich mal 4 Stunden auf Clubhouse vorbei, weil es war natürlich jede der 74 Karten war unberechtigt.
Alle.
So, dann würde ich gerne mal zu unserem Rückpass kommen. Rückpass. Schauen wir uns immer an, was heute haben wir eigentlich immer gesagt vor 25 Jahren oder einfach generell irgendwann?
Ich glaube, angedacht war mal vor 25 Jahren, aber
Also können wir ein bisschen lax sein. Aber tatsächlich gestern, vor 25 Jahren, hat Südafrika im eigenen Land zum ersten Mal den Afrika-Cup gewonnen.
Ach, Glückwunsch.
Ja, nachträglich auch noch. Im Finale 2-0 gegen Tunesien. Von Südafrika kannte ich tatsächlich niemand. Aber in der Elf des Turniers, also Elf des Afrika-Cups, da gibt es so eine kleine Bundesliga-Auswahl. Also ganz schön. Und zwar haben wir, also ich würde den Namen sagen und du sagst mir am besten Nation und Club, bei dem du ihn in Verbindung, mit dem du ihn in Verbindung bringst.
Okay.
Radwan Yasser in der Abwehr.
Radwan Yasser war Freiburg?
Nein.
War Köln?
Nein.
War Köln? Okay. War aber Tunesien?
Nein. Ich glaube, du verwechselst ihn mit dem, der als nächstes kommt.
Das kann sein.
Radwan Yasser, Ägypter und 6 Jahre bei Hansa Rostock.
Okay.
Dann im Mittelfeld, Zubaya Baya.
Ja, der war in Freiburg.
Und Tunesier.
Und Tunesier, genau.
Ebenfalls in der Elf des Turniers im Mittelfeld, Abedi Pelé.
60 München.
Mhm.
Und, Pelé Kamerun vielleicht?
Ghana.
Ghana, okay. Und der dachte ja, er geht nach zu Bayern.
Also richtig, so gesagt, die Legende. Ja. Und es ist auch großartig gewesen, was ich nicht wusste, dass der, also ich hatte den immer so auf dem Schirm, so ja, der ging zu 60 und dann haben halt auch bei 60 alle gedacht, oh Gott, wen kriegen wir denn da? Aber der war tatsächlich Champions-League-Sieger mit Olympique Marseille und hat da wohl auch eine tragende Rolle gespielt. Also das war kein Blinder. Der war nur relativ alt schon, glaube ich, aber irgendwie schon eine ganz gute Vita eigentlich gehabt. So, und im Sturm haben wir da noch Anthony Yeboah.
Boah, vor 25 Jahren wurde er gekickt.
Es reicht irgendeine Station.
Beim HSV?
Also zum Zeitpunkt des Turniers war er nicht in Deutschland. Mir reicht schon irgendeine Station in Deutschland, würde mich
also sagen. Ja, okay, Hamburg und Frankfurt, das ist dann einfach.
Und?
Was ist er für ein Landsmann? Das ist auch eine gute Frage. Ghana?
Richtig. Und er hat, bevor er zu Frankfurt ist, noch in Saarbrücken gespielt.
Ja.
Und zum Zeitpunkt des Afrika-Cups war er aber bei Leeds United. Mhm. Und danach dann wieder zu Hamburg. Außerdem im Einsatz bei dem Turnier, jetzt sind wir nicht mehr bei der Elf des Turniers, aber wir haben hier noch Adel Selimi.
Mhm.
Land, Club.
Freiburg.
Richtig.
Und Algerien?
Tunesien. Alphonse Tchami, der hat bei mir nur ganz hinten was geklingelt.
Kaiserslautern?
Hertha.
Ah, Hertha, okay.
Und Kamerun.
Und Kamerun, ja.
Dann Samir Ibrahim, der hat mir auch nur vom Namen was gesagt.
Der sagt mir überhaupt nichts. Keine Ahnung.
Tunesien und Kaiserslautern. Charles Akonor.
Wolfsburg und Ghana.
Richtig. Vor Wolfsburg bei Fortuna Köln, nach Wolfsburg bei Unterhaching.
Klar, Lorenz hat, Günter-Köster-Schule.
Richtig, und hat seine Karriere aber beendet beim SC Langenhagen.
Das ist ja hier bei mir um die Ecke.
Richtig.
Das ist ja Flughafen, sehr gut. Junge der Region.
Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube erst so 8, 9 Jahre oder so. Kam nochmal zurück.
Ja.
SC Langenhagen. Und dann noch Roger Lukaku für Zaire. Und er ist tatsächlich der Vater des bekannten belgischen Nationalspielers Romelu.
Okay, der hat aber nicht in Deutschland gespielt.
Der hat nicht in Deutschland gespielt. Das war einfach nur so aus Chronistenpflicht, habe ich noch den erwähnt. Ja, Rückpass. Vor 25 Jahren Südafrika gewinnt zum ersten Mal den Afrika Cup. Und das auch noch zu Hause. Den Kultspieler hast du heute dabei.
Und da freue ich mich auch drauf, auf diesen Kultspieler. Ich möchte mal einsteigen, sonst machen wir immer so Alter, Größe und so. mal mit zwei Begebenheiten über den heutigen Kultspieler. Also er war in der zweiten Liga bei Hessen Kassel zusammen mit Lothar Sippel, einer der Leistungsträger und der Trainer Jörg Berger.
Allein die Kombi ist schon Hessen-Kassel, Lothar Sippel und Jörg Berger.
Also eigentlich müsstest du es jetzt schon wissen.
Ich weiß es, aber mach's für die Zuhörer noch.
Ja, ja. Und er war 3 Jahre lang Polizist im mittleren Dienst mit dem letzten Dienstgrad Polizeimeister, bevor er seinen ersten Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben hat. Mhm. Also spätestens jetzt sollte ja...
Ja, ich würde dir recht geben. Das Problem ist, dass ich ja dort nicht aufgewachsen bin. Das heißt, ich hatte dann auch weniger Kontakt mit ihm, wenn er jetzt Polizeimeister war.
Ja, nee, also der heutige Kultspieler ist geboren am 12. September 1964 in Castrop-Rauxel.
Oh, wie meine Mutter. Also 12. September.
Und ist 1,79 Meter groß und... ja, war für die Zeit schon ein recht moderner Spieler, hat immer so gependelt zwischen Mittelfeld und Angriff. Und hat in der Jugend gekickt bei Westfalia Soest, beim Soester SV, bei Borussia Lippstadt und dann bei 1. FC Paderborn. War dann, wie gesagt, ein paar Jahre auch Polizist, um dann bei Gladbach seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Hat da gespielt von 83 bis 85. 6 Spiele, 0 Tore. Ist dann in die zweite Liga zu Hessen-Kassel gegangen. 5 Jahre von 85 bis 90. Hat da 162 Spiele, 57 Tore. Um dann für 2 Jahre bis 92 zu Waldhof Mannheim zu gehen. Um dann in der Bundesliga beim VfB Leipzig zu spielen. War da nicht mehr ganz so torgefährlich. 61 Spiele, ein Tor. Ist dann zum TuS Paderborn Neuhaus gegangen, um dann seine Karriere von 96 bis 99 bei Hannover 96 und dann 99 bis 2000 auch ein Jahr bei Eintracht Braunschweig ausklingen zu lassen. Also hat dann auch nochmal, sagen, den Move von 96 nach Braunschweig gemacht.
Da ist aber jetzt nichts dabei eigentlich, oder?
Nee, ist eigentlich ein normaler
Wechsel. Grüße an Concola.
Und hat dann 2000 seine Karriere beendet. Hat für die Nationalmannschaft auch nur in der U18 Spiele gemacht. Da allerdings 11 Spiele, 8 Tore. Ganz gut geknipst. Und war danach im Trainerbereich unterwegs. Die Station würde ich allerdings dir erst geben wollen, wenn du jetzt noch keine Ahnung hast, weil ich glaube, mit den Trainerstationen könntest du drauf kommen.
Okay, also ich habe wirklich noch gar keine Ahnung. Ich versuche aber mal verbal noch zu nähern. Das hilft ja manchmal. Also, erster Gedanke war, woher um Himmels Willen soll ich den kennen? Und ich war dann erleichtert, als irgendwann eine Profistation kam, also eine Erstligastation, weil ich mich da schon... Wie lange war er bei 96?
Von 96 bis 99.
Und wie alt war er da?
Er ist 64 geboren und war 96 da, also 30, 32.
Boah, war schon spät dann auch.
Seine Profistation, um das Kriterium hier zu erfüllen, mit, was wir uns mal auferlegt haben, mit in den 90ern in der Bundesliga, hat er beim VfB Leipzig.
Ach so, 96 war da gar nicht in der Bundesliga.
Die müssten da irgendwie in dem Kontext aufgestiegen sein derzeit, aber das Kriterium abzuhaken quasi hat er beim VfB Leipzig gemacht.
Gottes Willen. Aber also kann ich den überhaupt vom Fußballerischen her, also vom Spielerischen, nein, also du weißt, was ich meine, als Spieler kennen oder kenne ich ihn nur als Trainer?
In meinen Augen beides, als Trainer auf jeden Fall.
Okay, also, dann... Ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es.
Dann sag.
Oh nee, ich weiß es vielleicht nicht, meine Vermutung. Sind die Initialen FG?
Nein.
Ah. Ich dachte, warum auch immer an Falco Götz?
Der hat ja auch bei Hertha gekickt, Falco Götz.
Ah. Herr Taner Jung. Mhm. Ja, nee, da musst du mir irgendwie noch ein bisschen helfen.
Okay, dann machen wir mit den Trainerstationen weiter.
Oder gibt es noch irgendeinen Hinweis, ohne die Trainerstationen zu nennen?
Nee.
Okay.
Also nichts, was es noch offensichtlicher. Also sonst alles würde es noch offensichtlicher machen.
Ja, ja. Nee.
Also er hat angefangen beim SC Verl von 2000 bis 2001. War danach 3 Jahre beim VfB Lübeck, um dann von 2004 bis 2006 Alemannia Aachen zu trainieren. Und da, wenn ich mich dunkel zurück erinnere, auch die Bayern im Pokal rauszuhauen. Mit Stefan Plank,
ja, glaube ich. Ja, ja. Und die Kahn sich leicht verschätzt hat.
Mhm. Oh. Müsste, glaube ich, in die Zeit gefallen sein.
Jetzt wenn warte
ich
mal, dann stopp. Wer war das? Oh, da könnte es doch eigentlich schon klingeln. Wer war das?
Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass das in der Zeit war.
Okay, sag mal, die nächste Station nach Aachen?
Danach ist er nach Hannover gekommen, 3 Jahre.
Boah. Ich, keine Ahnung.
Und ist dann nach Hannover nach Nürnberg? Von 2009 bis 2012, ist nach Nürnberg für 3 Jahre nach Wolfsburg und ist da DFB-Pokalsieger geworden im Finale gegen Dortmund.
Hä?
Um danach 2 Jahre Trainer bis 2019 in Gladbach zu sein und dann von in der Saison 2019-2020 Trainer beim HSV in der zweiten Liga zu sein.
Hacking, Dieter.
So sieht das aus.
Ah, ja, ja. Und jetzt macht Lübeck Sinn. Weil das war nämlich, da war er nämlich, das ging nämlich das als Bild damals rum, weil er nämlich Trainer war von, hilf mir nochmal, wie heißt er, Daniel Thiun.
Ja.
Und der hat ihn quasi in Hamburg ja beerbt.
Richtig.
Und Hacking war damals sein Trainer in Lübeck. Ach du je. Boah. Aber jetzt mit Aachen. Ja, ja, klar. Jetzt klingelt es wieder mit Aachen. Völlig, das, ich glaube, das war tatsächlich er. Es kann schon gut sein. Jetzt klingelt es wieder. Ach du je, Mine.
Wenn man den Namen hört, als ich mir die Station durchgelesen habe, also auch als Spieler, als dass er in Hessen-Kassel gespielt hat, wusste ich, weil ich ja da aus der Ecke komme. Alles andere, also Gladbach auch mal so gehört, dass er da mal gespielt hat, aber ganze Rest nicht. Aber wenn man das dann mit dem Namen in Verbindung bringt und so liest, dann fallen viele Steine, finde ich.
Ja, beim Spiel, bei der Spielervita, ganz ehrlich, da wäre ich vollkommen Stefan Blank.
Ja.
Nee, also mit den Trainern, klar. Oh Gott, ja, der war jetzt DFB-Pokalsieger mit Wolfsburg und dann gab's doch diese, hat er doch immer diese King-Cap aufgehabt, die ihm viel zu entweder groß oder klein war. Da konnte man sich auch nicht richtig entscheiden. Mir war das furchtbar aus.
Ja, ist so. Ja, okay. Ich dachte, es ist ein bekannter Name, aber wie du gesagt hast, mit den Stationen halt, also als Spieler zumindest, ne, bringt man ihn null in Verbindung. Oder überhaupt wenig nicht, zumindest. Überhaupt nicht. Ne? Ja.
Ja, krass. Und der ist doch, ist der jetzt nicht irgendwo Sportdirektor bei Nürnberg?
Genau. Oder sowas? Ist Sportvorstand in Nürnberg seit dieser Saison, also auch kurz und unspektakulär erzählt, was er heute macht.
Ach, krass, ja, aber das war tatsächlich nicht einfach, weil, wie gesagt, mit den Spielerstationen, da konnte ich gar nichts anfangen. Wirklich ja. Gar nichts.
Hab mich auch gefreut, als ich ihn gefunden habe.
Ja, super. Ist schade, dass wir wirklich keine Auflistung haben von Folge 1, wie viele so erkannt hat. Würde mich mal interessieren, ob wir da ungefähr gleich sind oder ob irgendjemand stark in Führung liegt.
Ja, naja. Gefühl steht es 100 zu 0 für mich.
Ich glaube aber wirklich auch. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Mhm. den Schwerpunkt heute habe ich dabei und ich habe dir eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Und zwar wollen wir jetzt besprechen, welche Regeln oder auch Gepflogenheiten aus anderen Sportarten wir gerne im Fußball sehen würden. Wenn es auch vielleicht mal nur testweise wäre. Und das ist so ein bisschen angelehnt an diese mühselige Diskussion, das müsste der Fußball vom Handball lernen. Oder auch jetzt hat Karl-Heinz Rummenigge, glaube ich, angesprochen auf die mögliche Champions League K.O.-Phasen-Reform oder sonst wie gesagt, dass sie das ja irgendwie an den Super Bowl mehr anlehnen wollen und wie auch immer. Daran ist es so ein bisschen angelehnt alles. Und wir haben 5 Sportarten, und zwar American Football, Basketball, Eishockey, Handball und Tennis, wo wir uns jeder, ohne zu wissen, was der andere hat, eine Regel, eine Gepflogenheit, einen Ablauf, wie auch immer, rausgesucht haben, dass wir finden, dass es wert wäre, mal im Fußball auszuprobieren oder zu sehen. Möchtest du mal anfangen mit American Football? Was vom American Football würdest du gerne im Fußball sehen?
Sehr gerne. Ich würde vom American Football gerne so ein bisschen in Erweiterung oder in Verbesserung vom Videobeweis die Challenge-Möglichkeit sehen. Also im Football kann ja ein Trainer, ich meine einmal pro Halbzeit oder auch zweimal, eine rote Flagge schmeißen und kann dann eine Situation überprüfen lassen. Also wo der Trainer das dann einfordert, nicht ja. Der Schiedsrichter oder der Videoschiedsrichter, sondern die Mannschaft für sich fordert das dann ein. Und das fände ich im Fußball auch ganz cool, weil man mehr manchmal, also auch jetzt im DFB-Pokal zum Beispiel, unter der Woche, wo ja auch Dortmund bevorteilt wurde in dem Sinne gegen Paderborn, wo man da als Steffen Baumgart hätte die Flagge schmeißen können, es dann nochmal hätte überprüfen lassen können. Und das fände ich dann ganz cool, weil ja noch nicht so hundertprozentig jedem klar ist, wann dieser Videoschiedsrichter überhaupt eingreifen darf und wann nicht. Also das versteht ja kein Mensch mehr.
Ja, Herr Reif im Doppelpass. Mhm. Aber in welchen Situationen würdest du das wünschen? Weil ich, also das Problem, das ich jetzt da sehe, wäre, dass es das ja eigentlich müsste der Videobeweis das ja überflüssig machen. Oder der Videoschiedsrichter müsste das ja überflüssig machen. Weil im Football ist es ja so, es gibt ja auch nur, also es gibt ein bestimmtes Regelwerk, wann Schiedsrichter überprüfen dürfen überhaupt von sich aus. Und es gibt ein bestimmtes Regelwerk, wann gechallenged werden darf, in welchen Situationen. Also du kannst nicht alles challengen. Vieles, aber nicht alles. Und ich finde das insofern schwierig, weil jetzt gerade im Fall hier Dusel-Dortmund, Entschuldigung, Mittwoch, war es ja so, dass eigentlich hätte der Schiedsrichter ja sich das nochmal anschauen können, vielleicht auch sollen, vielleicht auch müssen, was er aber nicht getan hat. Und dann ist es ja irgendwie fies, dass dann ein Team eine Challenge opfern muss, für was eigentlich der Schiedsrichter hätte erledigen müssen.
Ja, aber genau da hätte ich das dann, also genau in so Situationen würde ich das dann einsetzen wollen. Wenn du das Gefühl hast als Trainer, hier wurde jetzt was überprüft und der Typ ist nicht nochmal rausgegangen und hat sich's angeguckt, da schmeiße ich jetzt die Flagge, dass er eben nochmal gezwungen wird, rauszugehen und sich's anzuschauen.
Und wie viel würdest du pro Spiel erlauben?
Ich würde pro Halbzeit vielleicht eine machen.
Und also im Football oder in der NFL ist es ja so, wenn der Challenge nicht stattgegeben wird, also wenn sie nicht erfolgreich war, dann ist eine Auszeit weg. Und was hast du schon eine Idee, was dann eine mögliche Bestrafung im Fußball sein könnte?
Ein Wechsel, dass ein Wechsel dann weg ist.
Habe ich ja tatsächlich auch gerade als erstes, aber das finde ich schon, ist schon viel. Gut, wobei, ja, wenn wir weitermachen mit 5 Wechsel.
Eben, genau, wenn du 5 Wechsel hast und dann halt einen verlierst, dann ist das halt so und kannst immer noch viermal wechseln. Ist immer noch einer mehr als lange Zeit mit den drei Wechseln. Goldnert fände ich okay.
Fände ich tatsächlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht schlecht. Also gerade auch, weil es muss ja schon ein Risiko sein, dass man das auch wirklich macht, damit sie inflationär bei jedem, wobei wenn man nur eine hat, ist es egal. Und ja, gute Idee. Meine Idee war, dass man das, also die vom American Football entlehnen würde, wäre, dass dort ja in Divisionen eingeteilt wird. Also es gibt 30 Teams, gibt es 30 oder 32? 32. 32. Und die sind dann in vier mannschaftsgrößige Divisionen unterteilt, die dann vor allem gegen sich, aber auch gegen andere spielen. Und danach sich über so eine Setzliste qualifizieren. Also zum Beispiel der Sieger jeder Division kommt in die Playoffs und die besten Zweiten zum Beispiel. Und sowas fände ich noch spannend, das mal in Bundesliga oder auch Europapokal zu machen, weil ich sehe da viele Vorteile. Zum einen ist es mal was anderes, es ist spannender, finde ich, weil es wirklich auch darauf ankommt, mit wem du da in einer Division spielst. Und vor allem, wenn es regional ist, hat es, finde ich, nochmal einen anderen Charakter, als wenn es zugelost wird. Und inbegriffen wären dann natürlich auch Playoffs, die nur ein Spiel sind. Ich fand, das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Test, den sie notgedrungen letztes Jahr in der Champions League gemacht haben. Und was durch diese regionale Komponente in den Divisionen ein enormer Vorteil wäre, weniger Reisestress, weniger, ja, auch dann ökologisch zum Beispiel, ja, muss nicht so viel rumfliegen. Und dadurch, dass es kein Ligasystem ist und es, wie jetzt in der Bundesliga zum Beispiel, nur einen Tabellenführer gibt, der 20 Punkte vorne ist, hast du dann einfach mehr Überraschungen und es geht für alle in den Divisionen um was. Also es ist einfach in sich, in diesen kleinen Ligen sozusagen, geht es immer um was und keiner schaltet irgendwie ab. Und das fände ich noch ganz spannend. Und in Playoffs sind dann sowieso bei einem Spiel immer Überraschungen möglich.
Und wie würdest du die Divisionen dann einteilen?
Weil, regional, also.
Ja, hat es ja gesagt, aber in den USA ist es ja in den verschiedenen Sportarten, die ja bis auf die MLS alle mehr oder weniger nach dem System funktionieren, ja zum Beispiel nicht immer so, dass, keine Ahnung, beim Football die New York Giants und die New York Jets spielen ja auch nicht in einer Division.
Genau, so, deswegen. Also, ja, also im Football ist es nicht regional. Da hat es ja andere Gründe, weil es ja früher zwei Ligen waren und die da irgendwie dann zusammengelegt wurden und aber diese Divisionen beibehalten wurden. Und in der NBA ist es ja, beim Basketball ist es ja aber so, dass es tatsächlich regional ist. Also da hast du die ganzen Texas-Mannschaften wie San Antonio, Houston, Dallas, die spielen dann in einer Liga mit Phoenix, glaube ich, sogar noch.
Ja, aber ist es da nicht so, dass es beim Basketball so ist, weil die eher dieses Conference-System haben? Also die sind ja unter der Conference doch nicht nochmal unterteilt. So wie es beim Football ist.
Doch, es gibt da auch Divisions.
Ah, okay.
Es gibt auch Divisions. Okay. Und die sind auch ausschlaggebend unter anderem für die Setzliste nachher für die Playoffs. Es gibt schon, aber im Basketball ist es tatsächlich regional aufgeteilt. Da hast du wirklich Mannschaften, die im selben Umkreis sind, die spielen dann auch in einer Division, so gut es halt geht. Und sowas würde ich mir dann wünschen. Da muss man natürlich vorher dann irgendwelche fiktiven Linien ziehen, was wer wo spielt. Und dann fände ich das aber irgendwie ganz spannend, weil, wie gesagt, durch diese regionale Komponente oder ja, geografische Komponente hat es irgendwie noch so einen anderen Touch, finde ich.
Ja, das stimmt, ja.
Das wäre das, was ich gerne mal ausprobieren würde.
Ja, wäre ein interessantes Modell.
Wird aber wahrscheinlich nicht dazu kommen. Wie wahrscheinlich alles, was wir jetzt hier heute vorstellen.
Ja, weiß nicht, ich glaube, dass Fritz Keller und Christian Seifert horchen und
ja, mal schauen. Grüße an der Stelle.
Ja.
Wobei ich tatsächlich dieses Challenge-System, ich glaube, also das halte ich nicht für völlig abwegig. Dann Basketball. Was aus dem Basketball wünschst du dir für den Fußball?
Ich wünsche mir aus dem Basketball so eine Art Shotclock-System. Also natürlich nicht in der Art und Weise. Beim Basketball hast du ja 24 Sekunden, ne, im Angriff nach vorne. Also wenn du über Mittellinie Angriff nach vorne dran und dann abzuschließen. Aber irgendwie sowas in der Art, über eine genaue Zeit, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also ob das jetzt, müssten ja dann, was weiß ich, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten sein. Aber einfach eine gewisse Zeit, in der du einen Angriff abschließen musst. Also sei es jetzt durch einen Schuss dann, ne, oder eine Ecke rausholen oder so, also irgendeine offensive Bewegung zu machen. Und das würde in meinen Augen halt das Spiel schneller machen und würde so ein bisschen verhindern, dass du so mit reinen Mauertaktiken durchkommst.
Das ist lustig, ich habe genau dasselbe und genau dieselbe Argumentation. Ich habe auch keine Zeit und habe auch aufgeschrieben, dass ich finde, dass das Spiel vielleicht dadurch attraktiver wird, beziehungsweise sehr schneller, und dass sich niemand mehr hinten reinstellen kann, gerade auch am Spielende zum Beispiel. Und ich bin mir auch nicht sicher, also im Basketball gibt es zum Beispiel ja auch das, dass du innerhalb von einer bestimmten Zeit über die Mittellinie kommen musst. Sowas könnte ich mir dann gut vorstellen, so als Kompromiss, weil ich glaube, es ist schwer, wann wertest du einen Angriff als abgeschlossen? Also.
Naja, man könnte so ein bisschen machen wie im Handball halt, wo ja auch die Zeitspielregel umgestellt wurde, ne? Dass wenn du offensiv, also beim Handball ist es so, wenn du offensiv in die Deckung reingehst.
Ja.
Und so, ne, also irgendwie sowas. Aber wie genau konnte ich mir auch nicht so ganz vorstellen, als ich es aufgeschrieben habe. Aber das mit der Mittellinie finde ich sehr gut zum Beispiel, ne? Also dass du gezwungen wirst, innerhalb von, keine Ahnung, 1 Minute, 1:30, 2 Minuten über die Mittellinie zu kommen beim Angriff.
Genau, und also nochmal zum Handball. Also Handball ist wirklich eine der Ballsportarten, die ich mit der kann ich einfach nichts anfangen. Hab's früher tatsächlich ab und zu mal geguckt bei so WM, EM oder so. Und was ich da aber wirklich nie verstanden habe, war sowieso die ganzen Foulregelungen und alles, aber auch dieses, dass wie die Schiedsrichter entscheiden, ob jetzt gerade der Angriff zielgerichtet ausgeführt wird oder ob es dann dieses Zeitspiel ist. Und so wie ich auch alle, die was mit Handball anfangen konnten, in meinem Umfeld verstanden habe, haben die das auch nicht verstanden, wann die jetzt, also weil es gab, darüber gab es immer Diskussionen. Und ich glaube, das willst du dir nicht geben in Zeiten, wo es schon Videoschiedsrichter gibt.
Aber nee, das ist durch die neue Regelung im Handball aber ein bisschen besser geworden.
Okay.
Tatsächlich.
Also wie gesagt, da bin ich nicht befugt zu sprechen. Und mit der Mittellinie, da habe ich mir dann aber auch erst gedacht, okay, weil jede neue Regel wird ja sofort ausgehebelt oder versucht auszuhebeln. Und da habe ich mir gedacht, naja, im Zweifel spielt sich das Spiel dann immer, also weißt du, ist so wie der Torwart prügelt den Ball direkt drüber über die Mittellinie und da stehen aber dann auch schon alle eigenen Spieler, also es steht dann keiner mehr in der eigenen Hälfte, oder der Torwart spielt ihn kurz zu einem Spieler in der eigenen Hälfte, aber alle anderen sind schon in der gegnerischen Hälfte, irgendwie so, und dass es dadurch total komisch wird. Aber vielleicht hätte es ja auch den genau gegenteiligen Effekt, dass dann sehr, sehr viele Spieler eben weiter hinten stehen, weil du mit den Spielern kombinieren kannst.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn das so ist, also sag mal eine Mannschaft 1-0 vorne in der 88. Na klar, wirst du dann den Ball nach vorne prügeln und wirst einen vorne reinstellen, der versucht zu verwerten. Aber ich glaube, du bist noch viel mehr auf zweite Bälle aus, wenn es die Regel gibt. Also du stehst insgesamt als verteidigende Mannschaft ein Stück weiter vorne und nicht mehr mit 9 Mann.
Ja, oder du musst halt wirklich dir hinten was überlegen, dass du geordnet rauskombinieren kannst, weil du willst dich ja am Ende vom Spiel vielleicht aber auch am Anfang oder in der Mitte vom Spiel willst du dich ja nicht darauf verlassen, einfach nur lange Bälle vorzuprügeln, wie du es sonst am Spielende sonst machst, sondern du willst ja schon einen geordneten Angriff machen und dafür brauchst du ja deinen Spieler in deiner Hälfte, um mit denen zu kombinieren zum Beispiel.
Ja.
Das also, stelle ich mir tatsächlich auch ganz spannend vor. Und da, ja, also das wäre ja dann relativ einfach zu tracken, weil so wie die Torlinientechnik ist es dann eben auch dass der Ball über die Mittellinie oder nicht, das ist ja relativ einfach zu messen. Oder was heißt einfach zu messen? Es geht ja jetzt schon oder würde jetzt schon gehen. Und ja, das fände ich noch spannend. Und was ich mir auch noch dabei gedacht habe, vielleicht, also das bringt ja noch so eine taktische Komponente mit rein, weil du ja gerade gegen Ende des Spiels so ein bisschen auch rechnen musst und mit der Uhr rechnen, so wie viele Angriffe kriegen wir noch?
Ja, genau.
Und das beeinflusst vielleicht auch, wie viel Risiko du dann bei einzelnen Sachen gehst. Also bringt noch so eine interessante Komponente rein, finde ich.
Ja, finde ich auch, ja.
Gut. Mein Vorschlag entfällt damit, weil wir dasselbe hatten. Dann kommen wir zum Eishockey. Ich vermute, wir haben da auch dasselbe.
Das weiß ich nicht. Ich fände es cool, wenn man in den Ligensystemen so eine Art Overtime wie beim Eishockey entwickeln würde. Also, dass wenn es nach 90 Minuten unentschieden spielt, kriegt jeder einen Punkt. Und dann geht man in der Overtime und da kann man sich einen Zusatzpunkt noch erspielen. Mhm. Und dann auch mit eben Sudden Death, also wie es beim Eishockey ist, eben der Erste, der ein Tor schießt, macht's. Und dass man dann, was weiß ich, zweimal 10 Minuten oder so oder zweimal 15 wie im Pokal Verlängerung spielt und danach Elfmeterschießen und der das gewinnt, halt kriegt halt den einen Extrapunkt. Also um so eine Abstufung zu haben zu den 3 Punkten, die ein Sieger bekommt, dass man dann halt nur 2 bekommt.
Finde ich auch interessant und gut. Ich dachte sogar, ist es nicht in der MLS, gab es es nicht schon oder ist es da nicht sogar so?
Die hatten früher...
Die hatten das Penalty-Schießen.
Genau, um das jetzt mal vorzugreifen zu Sonstiges, auch dieses, so wie es im Eishockey gemacht ist, dass du an der Mittellinie losläufst auf den Torwart.
So wie früher auf dem Bolzplatz.
Mega cool, ja, fand ich auch mega cool. Ja.
Die einzige Problematik dabei sehe ich, dass du einfach am Ende bei einfachen Ligaspielen schon länger spielst. Das heißt, ich glaube, das würde nur funktionieren, wenn man die Spielzeit auch, sagen wir mal, auf 80 Minuten kürzt und dann potenzielle 10 Minuten Verlängerung bei Unentschieden.
Weiß ich nicht. Also Sky würde es wahrscheinlich gefallen, weil es mehr Content
gibt. Sky schon, ja, aber ich glaube, die Liga macht es nicht mit.
Ja, weiß ich nicht. Die Liga, also die Liga-Vertreter, die Spieler machen es vermutlich nicht mit, aber die Liga-Vertreter könnten dann den Fernsehvertrag noch mal teurer verhökern. Weil es halt mehr Spielzeit gibt. Weiß ich nicht.
Ich glaube, in der Diskussion, wie wir sie jetzt gerade sind, dass es eigentlich zu viele Spiele sind und zu große, zu hohe Belastungen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber ja, also interessant fände ich es. Und vielleicht, ja, wenn man es dann mit einer 10 Minuten kürzeren Spielzeit oder dann eine Netto-Spielzeit oder wie auch immer.
Es würde halt auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, dieses taktische Element, ich spiele jetzt hier auf Unentschieden, also ich spiele hier auf 0-0 und guck mal, was nach vorne geht, würde es dann zumindest in der Verlängerung nochmal aushebeln, ne?
Ja.
Weil du halt noch was gewinnen kannst da.
Also meine Regel vom Eishockey, die ich mal gerne sehen würde, wäre, dass hinterm Tor weitergespielt wird. Ist natürlich völlig gaga und wird da nie kommen, aber also ich würde einfach mal gern sehen, wie dir sowas aussieht. Weil ich finde
gerade auf dem Fußballtor.
Ja, ich finde es spannend. Ich finde es spannend, wie man sich so an neue Regeln, also das fand ich auch bei dieser Abstoßregel, dass man jetzt innerhalb vom 16er auch abstoßen kann. Ich finde es spannend, wie schnell Mannschaften Taktiken entwickeln dafür. Also weißt du, wie sie damit umgehen. Und das würde ich gern mal, keine Ahnung, ich kann mir das nicht vorstellen, was da dann so wäre, wie sich das nachher ausgestalten würde, aber ich fände es einfach mal spannend zu sehen, was für Taktiken es das da gibt, ob das wirklich gezielt ausgenutzt wird, ob man sich halt denkt so, boah, jetzt ist der Ball dahin oder hinlaufen auch noch, also wie das so, ja, wie damit umgegangen wird, das würde ich einfach gerne mal sehen. Und im Endeffekt wäre es ja relativ easy, weil man könnte das ja dann so machen. Na, wobei, nee, bei den neuen Stadien ist leider nicht mehr, aber bei den alten Stadien mit der Leichtathletikbahn drumherum, da kannst du dann quasi, weißt du, diesen Halbkreis hinterm Tor, bis dann die Laufbahn anfängt, den könntest du einfach mitnehmen. Fände ich lustig. Und dann kannst du Flanken übers Tor zurückschlagen, das wäre großartig.
Ja, ich überlege mir das gerade, beim Eishockey ist ja dann immer so, dass der Torwart sich quasi so ins Tor legt, also so auf die Knie geht zumindest mit diesen riesen Schonern und wie man das halt bei einem Fußballtor machen will, ne, weil es ja viel höher ist, viel breiter, legen sich dann irgendwie 4 Verteidiger da rein oder so. Das
oder du brauchst halt einen Tim Wiese.
Ja gut, klar, dann ist voll.
Dann ist voll. Dann kommen wir zum Handball.
Ja, beim Handball würde ich gerne beim Fußball sehen den fliegenden Wechsel. Also auch so viel wechseln, wie du willst. Und eben dann auch, wie beim Handball ja oft so Abwehr-Angriff-Wechsel oder so, ne? Und das beim Fußball halt. Dass sie einfach permanent, wie in der, auch beim Fußball in der Jugend, da wird es ja in der Regel schon so umgesetzt. Ja, ja. Ne?
Und dann auch rückwechseln natürlich.
Genau, und auch rückwechseln. Also dass du permanent wechseln kannst, wie du willst.
Aha, ja, das ist spannend, weil das dann wirklich Spielsituations. Schwierig könnte nur sein, weil das Feld recht groß ist, wie man das sicherstellt, dass, also selbst wenn jemand auf der anderen Seite rausgeht, also wie man das dann sicherstellt, dass man richtig reinkommt, aber.
Ja, gut, aber da hättest du ja immer noch, also man könnte ja wieder machen, dass man Wechsel nur an der Seite von den Trainerbänken macht.
Ja, aber dann wird es halt noch schwieriger, weil dann hast du weite Wege im Zweifel.
Ja, klar, aber das musst du als Mannschaft ja dann taktisch selber entscheiden und du hättest aber den 4. Offiziellen dann da, der sicherstellen könnte, dass immer nur auf beiden Seiten halt 11 Leute rumspringen.
Ja, es ist spannend, vor allem aus diesem, ich nenne es jetzt mal Spezialisierungsaspekt, also dass du wirklich dann mal sagen kannst, für 10 Minuten gehen wir bei eigenen Angriffen immer mit 8 Offensiven rein, die aber auch 8 offensiv Gelernte sind und also dass dann nicht der Abwehrspieler halt mit vorgehen muss, sondern dass du wirklich noch einen gelernten Stürmer hast. Sowas finde ich, ja, das finde ich tatsächlich ganz spannend.
Ja,
also wie man das auch, dann geordnet und ob das von der zeitlichen Komponente her Sinn macht, dass du es wirklich schaffst, auch rauszugehen und jemand anders dann rein und ja, das müsste man tatsächlich schauen, aber an sich cool, ja.
Ja.
Ich hätte gerne vom Handball hätte ich gerne die Zeitstrafenregelung. Ich würde gerne als einen Mittelweg, also quasi für das berühmte Dunkelgelb, da hätte ich gerne Zeitstrafe.
Gut, Herr Daimann, ist gut.
Weil ich, ich habe da auch direkt an eine bestimmte Art Foul gedacht und die finde ich, die machen mich richtig, richtig wütend.
Und das sogenannte taktische?
Ja, aber nicht das normale taktische Foul, sondern das böse taktische Foul. Und dieses böse taktische Foul ist für mich zum Beispiel einer der leidtragendsten von dieser Art Foul, das ich meine, ist Lionel Messi. Wenn ein schneller Spieler, gerade im Mittelkreis, keine klassische Kontersituation, aber so ein Halbkonter und dribbelt, hat relativ viel Platz, dribbelt an der Mittellinie einen aus oder einer rennt hinter ihm her und er ist viel zu langsam, aber um den schnellen Spieler einzuholen und gibt ihm dann, weißt du, einen Gehfehler. Einfach nur mit der Absicht, ihn zu faulen und ohne auch eine Chance auf den Ball zu haben. Ich finde es immer noch was anderes, wenn sich eine Kontersituation ergeben könnte und du ziehst an einem Trikot, weil das bedeutet, du bist irgendwie noch in der Nähe. Aber das, was ich meine, sind die so Fouls, weißt du, wo du einfach nur ihm die Hacken zusammenhaust, damit er hinfällt und du nicht mal den Ansatz von einer Chance auf den Ball hast. Und da, finde ich, müsste es viel öfter rot geben.
Ja.
Gibt es aber leider nicht, weil das eigentlich meistens die Härte des Fouls oder die Spielsituation nicht hergibt. Dann gibt es Gelb und es ist meines Erachtens zu wenig. Und für solche Fouls zum Beispiel gibt es auch bestimmt noch andere Sachen, aber da würde ich mir eine Zeitstrafe wünschen. Verbunden natürlich mit Gelb, also du kriegst natürlich auch Gelb und musst dann aber 5 Minuten raus. Das fände ich gut.
Ich würde da noch weitergehen. Bei mir alle Arten von taktischen Fouls auf die Nerven gehen, würde ich mir das für alle davon wünschen. Also auch wenn ich im Mittelkreis einen Konter unterbinde,
weil da bin ich offen.
Von hinten ziehe oder so, ne? Fände ich es cool, wenn dann alle, wie in der Halle dann, ne? Schön. Ja. 2 Minuten, 5 Minuten oder so.
Ja, ich glaube, ich würde es tatsächlich auf ein Ding beschränken. Also 5 Minuten erscheint mir recht sinnvoll. 10 Minuten ist fast zu lang, weil es dann doch irgendwie recht viel von der Spielzeit einnimmt. Vielleicht auch 10 Minuten, ja, wobei, ja, vielleicht auch 10 Minuten. Aber generell fände ich es nicht schlecht.
Ich würde tatsächlich 5 Minuten machen. 2 Minuten fände ich zu wenig.
Ja.
10 Minuten fände ich zu viel, weil es ja auch irgendwann die Bedeutung von der roten Karte nimmt.
Das stimmt.
Weil man ja gucken muss, wann auch in der Regel gerade solche Fouls passieren. Das ist ja nicht am Anfang von der Partie zwingend, sondern eher gehäuft Richtung Ende.
Oh, was natürlich auch geil wäre, könntest du dann sagen, wenn es in den letzten 10 Minuten passiert, dann kriegst du eben nicht mehr die Zeitstrafe, sondern dann kriegst du gleich rot.
Ja, wie beim Eishockey. Spieldauer-Disziplinarstrafe.
Genau.
Ja.
Aber dann auch wirklich rot mit Sperre dann. Also, dass du dir wirklich nochmal überlegen musst, mache ich jetzt sowas?
Würde ich gerade, rot mit Sperre nicht. Ich würde ihn dann tatsächlich irgendwie, wenn es in den letzten 10 Minuten und letzten 15 Minuten, ihn nur für das Spiel aus dem Verkehr ziehen.
Ach so, sorry, ich bin gerade von, ich bin aber noch von 10 Minuten Zeitstrafe ausgegangen. Also ich wollte eigentlich darauf raus, wenn die Zeitstrafe länger wäre, als die Spielzeit, die noch zu gehen ist.
Ja.
Dass ich dann, weil dann überlegst du dir gerade am Ende vom Spiel, das ist ja nur der Fall, und dann überlegst du dir halt noch zweimal, ob du jetzt sowas machst. Weil das sind ja immer unfaire Sachen. Und wenn du es dann trotzdem machst, dann bist du auch gesperrt im Spiel zum Beispiel. Sowas
können. Ja.
Vielleicht ist es aber auch zu hart. Aber ne, das fände ich...
Ja, coole Idee. Könnte ich mir gut vorstellen.
Fänd ich und ist auch gut durchführbar, glaube ich.
Ja. Definitiv.
Dann als letzte Sportart haben wir noch Tennis.
Ja, da habe ich nix. Da möchte ich nix beim Fußball einführen.
Einfach nix. Also nicht mal weiße Kleidung in Wimbledon oder?
Nee, nicht mal das.
Ich habe mir was notiert. Und zwar fände ich es einfach aus Interesse. Nicht aus Sensationsgeilheit, sondern aus Interesse. Fände ich es mal schön zu sehen, das, was im Tennis als Mixed-Turniere gibt, also gemischte Mannschaften, fände ich im Fußball einfach mal spannend. Weil es gab ja ab und zu mal auch diese Geschichten von irgendwelchen Angeboten, so halbseidene Angebote für
Birgit Prinz.
Für Birgit Prinz zum Beispiel. Was war das? Parma, glaube ich.
Nee.
Perugia,
ja.
Und sie ist ja dann nicht hin, obwohl sie wohl sehr, sehr gutes Geld verdient hätte. Und ich glaube, dass irgendeine schwedische Nationalspielerin ist doch vor einigen Jahren, also auch wirklich vor einigen Jahren schon, dann ist doch aber hingegangen in die zweite Liga oder sowas oder dritte Liga. Irgendwas gab es da doch. Naja, auf jeden Fall flammt es ja immer wieder mal auf. Und ich glaube, dass es taktisch sowieso kaum noch Unterschiede gibt. Und körperlich glaube ich, dass Frauen da auf jeden Fall noch mehr aufholen werden. Also gerade was die Arbeit an Schnelligkeit, an körperlichen Voraussetzungen angeht, dass da Frauen noch mehr aufholen, wenn es professionalisierter wird. Ich meine, das ist ja alles schon deutlich professioneller als noch vor einigen Jahren. Aber wenn einfach das in der Masse noch professioneller wird, dann schaukelt sich das ja auch viel schneller hoch. Und da glaube ich eben, dass bei Männern zum Beispiel, gerade was das Athletische angeht, dass bei Männern da so langsam vielleicht ein Limit erreicht ist, was Schnelligkeit und Ausdauer angeht. Ich glaube, das geht eher jetzt vor allem mal noch in die Fläche, also dass auch wirklich dann Schnelligkeit und Ausdauer bei einem Zweitliga-Club dann vorhanden ist. Aber so richtig in die Spitze, dass die noch viel schneller und noch viel ausdauernder werden, das glaube ich tatsächlich gar nicht mehr. Und da glaube ich einfach, dass der Frauenfußball da, was die Athletik angeht, noch viel mehr aufholen wird. Und dann würde ich einfach gerne mal sehen, wie da so ein gemischtes Spiel wäre. Ich glaube, da würden sich einige umgucken.
Und in welchem Rahmen stellst du dir das vor?
Also ist ja jetzt nicht so, dass ich das komplett durchdacht habe. Ich weiß auch nicht, ob es das Beste ist. Also ich glaube nicht, dass es das Beste ist, dass Frauen gegen Männer, also reine Frauen gegen reine Männerteams spielen. Das glaube ich nicht.
Nee,
sondern ich würde es wirklich mischen.
Ja, genau. Aber warum ich frage, ist, ich finde das eine sehr interessante Idee. Aber wenn das jetzt so ist wie die, keine Ahnung, Mixed Biathlon Challenge.
Nein, es soll keine...
Schalke, weißt du, das ist ja albern dann.
Nein.
Das kann man ja lassen.
Nein.
Also man müsste sich ja ein Format überlegen.
Ein Wettbewerbsrahmen, auf jeden Fall.
Richtig, genau.
Kein Paulaner Fancup.
Eben, genau, das ja Sinn ergibt. Ne? Und das war so der Hintergrund meiner Frage.
Nein, also ganz bewusst keine Gaudi-Veranstaltung.
Ja, genau. Weil ich stelle mir das sehr interessant vor, aber es muss halt was sein, was halt auch ernsthaft ist, ne? Und nicht
Absolut.
irgendwie, ja, du gesagt hast, nicht der Paulaner Fancup.
Ja, und deswegen habe ich auch gleich am Anfang gesagt, es geht mir nicht um Sensationsgeilheit oder wie es Werner Hansch bei unserem, wenn wir jetzt auf unsere Zeitlupe-Folge zum Hallenmasters Bezug nehmen, wo Werner Hansch die Durchsage gemacht hat, dass es ja ein Einlagespiel der Frauen gibt, eine Sensation. Und das ist also eher als Zirkusnummer auch gemacht. Das ganz bewusst nicht, sondern ich glaube wirklich, dass gerade auch wenn, also ich glaube, dass die athletischen, da wo die Frauen athletisch noch Rückstand gegenüber den Männern haben, dass das eh noch mehr aufzuholen sein wird, wenn es eine gemeinsame Basis gibt. Und wie gesagt, ich glaube, dass sich da einige Männer umgucken würden. Und ich würde es einfach mal gern sehen, weil es wird auch so viel immer drüber gesprochen. Ich, keine Ahnung, ich kann schwer einschätzen. Das ist natürlich jetzt schlecht, dass wir als zwei Männer darüber sprechen. Ich will auch gar nicht auf dieses Frauen-Männer-Ding so eingehen. Ich weiß ja nicht, ob da überhaupt ein Bedürfnis da ist oder ein Interesse da ist seitens beider Geschlechter, dass es da sowas gibt, keine Ahnung. Aber ja, ich fände es einfach mal interessant zu sehen, wie man das hinkriegt und ob das überhaupt hinzukriegen ist. Also, weil sich da ja viele Leute immer von vornherein querstellen.
Ja, ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen und auch wirklich auf hohem Niveau. Also wenn man dann anguckt, dass vielleicht eine, ja, als beste deutsche Fußballerin aktuell wahrscheinlich Jennifer Marozsán rumkickt zusammen mit, ja, weiß ich nicht, Giorena oder so. Also ja, könnte das ja
Ja, und also
schon echt geil sein.
ich wie gesagt, dafür bin ich auch zu wenig drin und das soll auch gar nicht der Hintergrund des Ganzen sein, aber vielleicht hat es ja auch Auswirkungen auf generell, wie man Frauenfußball sieht und vielleicht hat es auch Auswirkungen darauf, dass die Frauen, die ja denselben Aufwand betreiben wie Bundesligaspielerinnen bei den Männern, dass die auch mal eine entsprechende Entlohnung zum Beispiel kriegen oder eine entsprechende Aufmerksamkeit, die sie ja so nicht kriegen. Vielleicht hilft sowas auch. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber es rein sportlich fände ich es einfach interessant.
Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ja.
So, hast du denn sonst noch aus irgendwelchen Sportarten oder sonstige Ideen, was du gern mal im Fußball sehen würdest?
Ja, ich habe ja vorhin schon ein bisschen vorweggegriffen. Ist eine Idee aus dem Fußball, die ich gerne sehen würde. Und so ein bisschen anschließend an diese Overtime-Idee, die ich vorhin gesagt habe. Ich finde das ziemlich geil, wenn es halt eine Overtime geben würde und dann wie früher in der MLS dieses Shootout, wo du aus der Mittellinie auf den Torwart zuläufst und da dann halt einen extra Punkt bei einem Unentschieden zu vergeben.
Aber das, also ich fände es auch mega, aber ich glaube, das ist wirklich sowas, was dann sofort so einen Gaudi-Charakter hat.
Ja, ich finde es mega. Also ich finde es.
Habt ihr das früher
Ich
auf dem
fand
Bolzplatz
die,
auch? War das bei euch auch ein Thema?
ja,
Wie hieß bei
bei uns
euch?
auf Bolze.
Aber war das bei wie hieß bei euch das Spiel, wo man den Ball aus der Luft dann ins Tor schießen muss und jeder eine Anzahl Leben hat und
Englisch.
Englisch hieß das? Da gab es mal, ich glaube, bei Zeit Online und Zeit Magazin gab es mal eine Deutschlandkarte, wo alle Begriffe, also das Spiel gibt es überall und es das heißt überall anders.
Ja, bei uns hieß Englisch und die Bestrafung hinterher war Arschschießen.
Genau, ja.
Ja.
Und da gab es bei uns auch, also wenn jemand, man hatte da noch Gnade, also man gab es bei euch auch, dort ist
Ja.
drei mit, also drei Leben mit
Und
Gnade.
genau. Und einem, ja genau, du hattest zwei Leben und das dritte war Gnade.
Und nach Gnade kam dann bei uns Kopf oder Linker. Also dann konntest du als Torwart, also der im Tor, konnte dann aussuchen, ob das nächste Tor per Kopf oder mit einem schwachen Fuß geschossen werden muss.
Ja, richtig.
Und danach gab es dann Sieben oder Penalty. Konntest entscheiden, ob man
Nee.
vom 7 Meter schießt, also auf so ein Handballtor, oder eben Penalty.
Das gab's bei uns nicht mehr.
Da gab es dann direkt Penalty oder gar nicht.
Nee, da gab's dann den Arschuss.
Ach so, okay, nee, bei uns ging es dann, war das dann das Letzte? Aber wann gab es dann bei euch Penalty-Schießen?
Bei dem Format gar nicht.
Aha. Nee, das war bei uns. Bei uns gab es das da. Ja, also ihr habt es dann einfach bei, wenn ihr so rumgebolzt habt und dann gab es einen Elfmeter.
Ja.
Und,
aber, ja.
Ja. Aber eure Zeit natürlich voraus.
Natürlich.
Ja. Ich habe sonst nichts mehr. Habe mich komplett ausgelaugt und ausgewrungen bei den anderen Sachen. Und nee, ist doch schön. Also ich bin mal gespannt, welche, also ist ja nicht die Frage ob, sondern welche der Regeln als erstes den Weg in den Profifußball finden wird.
Ich denke, Markus Merk und...
Markus Merk macht gar nichts mehr jetzt. Der ist jetzt nämlich bei Kaiserslautern.
Und wie ist denn hier Krug, Helmut Krug, Hartmut Krug, werden sich jetzt zusammensetzen.
Helmut Krug und Hartmut Strampe.
So.
So.
Und die werden sich jetzt zusammensetzen und werden da was stricken.
Was striegeln mit dem Eugen.
Mhm, genau.
Markus Merk ist doch jetzt irgendwie im Aufsichtsrat bei Kaiserslautern oder so.
Der Chef.
Der Chef. Sitzt er da auch mit seinem Sky-Hemd, das aussieht wie so ein, wie ein Küchenhandtuch, sitzt er dann auch da immer in den Aufsichtsratssitzungen. Das war so geil, wie Sky immer Markus Merk zu Hause so eine Kamera hingestellt hat und er hat einfach Fußball gucken wollen und dann gesagt, Markus, wir bräuchten dich kurz. Ah, okay, gut.
Oh, nö, das hat mir jetzt gerade auch.
Und ja, da musste er kurz in die Kamera. Auch übrigens, weil jetzt Kaiserslautern und Investor und so verbinde ich jetzt da immer mit. Uerdingen hat jetzt angeblich auch einen neuen Investor. Hast du es mitbekommen?
Nee, ist safe? Nee, ich habe nur gelesen, dass natürlich Ponomarev oder so sich nicht mehr...
Ja, das ist ja auch, also da gibt es ja, glaube ich, wirklich zweigeteilte Meinungen dazu in der Fanszene, so wie ich das mitbekommen habe. Aber... Weißt du, wo der neue Investor herkommt?
Hm?
Aus Armenien.
Ja,
klar. Also jetzt, nichts gegen Armenien, aber ich, also mir ist nicht bekannt, dass es andere ernstzunehmende Investoren im Fußballbereich aus Armenien gibt.
Ja, aber die Kardashians zum Beispiel.
Die Kardashians?
Also sind Armenier.
Ist es so?
Ja.
Ja gut, vielleicht, ja, ach so, ja, gut, dann ist es ja was anderes, weil dann steigen ja die Kardashians bei KFC ein. Kardashian FC Uerdingen.
Der Krotifant würde sich freuen.
Oh, stell dir das mal vor. Der Krotifant und Kim Kardashian. Wow. Where is the Grottenburg? Grottenburg.
Grottenburg.
Where is the Grottenburg?
Ja, und der Krotifant flext sie weg halt, ne?
Ja, der Krotifant dreht durch und schlägt sie erstmal mit seinem
Rüssel.
Mit seinem Rüssel, aber als Willkommensritual. Was macht er bei jedem Menschen?
Ja.
Ach ja, der Grottenburg. Okay, nee, von mir aus wären wir soweit durch. Hast du sonst noch Grüße oder so? Weil das ja vorhin auch. Nein. Grüße.
Ich bereite mich auf den Super Bowl vor.
Oh ja, schaust du?
Ja, Montag Urlaub.
Schaue. Sowieso oder genommen?
Genommen.
Ja, echt? Ja, ich habe auch einen halben Tag habe ich genommen.
Ja.
Das ist mir auf jeden Fall auch anschauen. Und gut, vielleicht jetzt dann noch, da müssen wir auch, was ist dein Tipp?
Ich hoffe Mahomes.
Wieso
hoffen? Die Chiefs.
Magst du Brady nicht?
Nee.
Echt? Ah, ich finde ihn super. Mag den. Aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Aber ich glaube, es wird echt ein sehr, sehr gutes Spiel.
Ja, du weißt, mit Finale daheim hast du keine guten Erfahrungen gemacht.
Gut. Ciao. Tschüss, gute Zeit. Bis bald, Rian.
Bis dann.
Ciao. Ciao.